Hey, schön, dass du hier bist. Diese Folge ist schon vor Wochen als Videofolge kostenlos in der Podimo-App erschienen. Wenn du neue Folgen früher und gratis hören willst, hol dir einfach die App und schon kann's losgehen. Die neuesten Folgen warten dort übrigens schon heute auf dich. Den Link zur App findest du in den Shownotes.
Warum kann man nicht diesen Schuh der Männlichkeit, das ist zumindest mein Ansatz, nicht auch einfach ein bisschen weitermachen? Ich fühle mich da eigentlich ganz wohl drin. Ich sehe mich schon als Mann, also ich fühle mich auch 100% als Mann. Aber vielleicht nicht so das, was sich so einige so typisch drunter vorstellen. Und ich glaube schon, dass man sich damit halt auch sehr, sehr extrem verletzlich macht.
Hallo zusammen. Mein Name ist Sebastian Tigges und ihr hört oder schaut Männer weinen heimlich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ich durchtrainierte Männerkörper in der Öffentlichkeit sehe, zum Beispiel im Schwimmbad oder in Berliner Clubs, dann fühle ich mich irgendwie bedroht. Von stark trainierten Männerkörpern geht für mich immer eine gewisse Aggressivität aus. Klar, das sind auch irgendwie Vorurteile, aber der Eindruck, der bleibt. Dazu kommt eine gefühlte Unterlegenheit, vielleicht auch Neid und Druck, ich müsste diesem Körperideal auch entsprechen. Für diese überzogene Männlichkeit gibt es einen Begriff, Hypermaskulinität. Eine übersteigerte Form von dem, was traditionell als männlich gilt. Männlichkeit auf Steroiden sozusagen. Körperliche Stärke, Aggressivität, emotionale Härte, Risikobereitschaft und ein ständiger Wettbewerb. Und ein ganz wesentlicher Teil davon ist die ständige Abwertung von allem, was als feminin oder schwach wahrgenommen wird. Ich dachte immer ein bisschen, dieser Druck wäre ein rein heterosexuelles Problem. Dann habe ich ein Video mit meinem heutigen Gast gesehen, das mir gezeigt hat, dass das Thema in der schwulen Community nochmal eine ganz andere Dimension hat. Mein heutiger Gast ist Moderator, Podcaster und Musiker und lässt sich nicht von heteronormativen Strukturen aufhalten. Mich faszinieren an ihm seine Mischung aus Humor, extravagantem Stil und dem, was er selbst radikale Verletzlichkeit nennt. Herzlich willkommen, Robin Seuf.
Hallo, meine Güte, das war ein Hammer-Intro, sag ich dir. Du fühlst dich von durchtrainierten Männerkörpern bedroht.
Ein bisschen.
Hätte ich nicht gedacht.
Wieso nicht?
Also ich habe gerade so drüber nachgedacht, ob ich mich davon bedroht fühlen würde als queerer Mann. Ja, vielleicht könnte man ja auch manchmal denken, weil so eine gewisse Gefahr oder so dann ja manchmal von geht. Aber ich habe gesagt, ich fühle mich eher angemacht von.
Aber du bist ja auch trainiert.
Ja, aber das ist dann, da kommen wir wahrscheinlich heute noch drauf zu sprechen. Das ist halt das Schönheitsideal, ne? Man kämpft und kämpft und kämpft.
Ich habe jetzt auch mit Training angefangen.
Und?
Was seit der Trennung gehe ich so richtig klischeemäßig ins Gym, so 2-3 Mal die Woche und mein Körper verändert sich. Und so ein bisschen gucke ich dann manchmal in den Spiegel und denke so, warte mal, jetzt bin ich selbst so ein Typ. Also ich fand es immer so ein bisschen prollig auch, ehrlich gesagt. Also prollig ist so abwertend, was ich dann wahrscheinlich mache, um mich dann irgendwie davon das zu distanzieren, dass ich mich nicht davon irgendwie beeindrucken lasse oder den Neid zugebe, den ich empfinde. Aber dann manchmal denke ich, dann gucke ich ins Spiel und denke so, warte mal, jetzt bin ich gar nicht mehr der sensible, schlachsige Typ, der so zu meinem Selbstbild passt. Und
ich verstehe. Ja, das, ja, ist ein schwieriges Thema, ne? Ich muss sagen, mir war das schon immer extrem wichtig, aber ich glaube, ich habe mich auch früher ganz, ganz lange nur durch mein Aussehen definiert.
Ja?
Ja, vielleicht dachte man dann wenigstens, okay, jetzt ist er schon schwul und dann, wir werden wahrscheinlich noch über ein paar Sachen reden, aber man überkompensiert dann so andere Sachen. Und ich dachte immer, ich fand das immer sehr, sehr spannend, die Vorstellung von, du hast extravaganten Style genannt, so nett umschrieben, aber ich hatte schon Phasen, also da war mir ja wirklich kein Kleid lang genug, kein Fetzen kurz genug. Und dann fand ich das immer spannend, diese Kontrast zu diesen sehr weiblich gelesenen Outfits und dann sehr maskulinen Körper dazu. Deswegen, das fand ich immer irgendwie ganz sexy.
Fandest du das spannend oder war das irgendwie auch ein gefühlter Druck, dass du dann diesem Körperideal entsprechen musst in der schwulen Community? Weil wenn du sagst, du hast, glaube ich, mal erzählt, dass du die Ohrringe hast stechen lassen und dann wurde dir gesagt in deiner Anfangszeit in Berlin von schwulen Leuten, nimm die mal lieber raus, das wäre zu feminin.
Ja, also das hat sich natürlich die letzten Jahre so ein bisschen was verändert und ich würde auch sagen, das sind gar nicht jetzt per se, also ich weiß sogar noch, wer das gesagt hat, das ist das Lustige, Mann. Ich denke immer, wenn ich diese Geschichte erzähle, denke ich so, oh, die Person, ich weiß sogar noch, wer das ist und ich mache der Person gar keinen Vorwurf, weil ich glaube, es ist ein strukturelles Problem und so ein bisschen die letzten Jahre reden wir ja auch viel öfter von queer. Damals war das halt, wir sind schwule Männer und dann hat man halt auch gesagt in der Öffentlichkeit so, ja, ich will ja einen Mann daten, nur weil ich schwul bin, ich will ja trotzdem Männer, so nach dem Motto, wo heute du sagen würdest, naja, komm mal ein bisschen runter. Aber deswegen war das schon, oder auch immer noch, da macht man sich ja nicht frei, wie gesagt, strukturelles Problem, immer so ein Ding, dass man dann dachte, okay, ich bin schwul, aber ich möchte trotzdem mega erfolgreich sein. Ich möchte trotzdem wahnsinnig gut aussehen. Und für viele schwule Männer ist es ja auch nach wie vor noch ein Kompliment, dass wenn man sagt, hey, du bist zwar schwul, aber dir sieht man es nicht an.
Mhm.
Das ist schon so ein Ding, was, glaube ich, so drin ist.
Ich habe so in meinem schwulen Freundeskreis, wenn ich mich mit denen so bewege und unterhalte und so, habe ich immer das Gefühl, dass da so eine unausgesprochene Abgrenzung gegenüber so heteronormativen Männern, so Dudes einfach so, mhm, ja, passiert. Und deswegen dachte ich immer so, toxische Männlichkeit wäre was, was in der queeren Community, in der schwulen Community gar nicht so richtig stattfindet. Weil da einfach so eine innere Abgrenzung, die und wir, ist nicht so, ne?
Nee, ist gar nicht so. Ich sag immer, du kannst zwar schwul sein oder du kannst auch marginalisiert sein, aber du kannst trotzdem Arschloch sein. Aber nein, ich habe sehr viele schwule Männer kennengelernt schon und ich mache mich davon auch nicht frei. Ich glaube, das steckt in jedem von uns. Und wie gesagt, ich habe gerade Überkompensation auch irgendwie angesprochen und ich kenne wirklich viele Leute, die wirklich sehr toxisch maskulin sind. Gerade nochmal deswegen, weil sie irgendwie noch vielleicht auch noch ein paar Jahre älter als ich jetzt sind. Ich bin 28, ich habe mich in den 2010ern geoutet. Auch noch eine andere Zeit, aber trotzdem schon ein bisschen offener. Aber da gibt es Leute, die haben sich in den 90ern geoutet. Da war das noch was, ein ganz anderes Gespräch. Da haben sich Leute geekelt. Gut, gibt's jetzt auch wieder, wissen wir. Aber ja, da war das noch ein ganz anderes Gespräch. Und ich glaube, die haben Zeit ihres Lebens gelernt, okay, ich darf zwar schwul sein, aber ich muss trotzdem ein starker Mann sein, gut aussehen. Ich muss Leistung erbringen und so. Und ich glaube, das ist schon sehr in der Community verankert und deswegen gibt es da natürlich auch Stereotype, die genauso durchgezogen werden. Es ist auch immer ein großes Thema, dass ob schwule Männer sehr misogyn sind, weil auf der einen Seite würde ich schon sagen, dass gerade so die schwule Community, wenn es einen Female Popstar gibt da draußen, dann ist die schwule Community ist so das Quintchen, was es ausmacht, so eine Lady Gaga. Ohne die Schwulen hätte sie es nicht geschafft, aber auf der anderen Seite ist es trotzdem dieses: Ich will ja nur Männer daten, alles was weiblich ist, wird trotzdem auch abgelehnt, vielleicht auch gerade deswegen. Und deswegen ist es so ein komisch ambivalentes Verhalten, weil auf der einen Seite kenne ich keine Community, die Frauen so feiert wie die Schwulen, auf der anderen Seite aber auch die Frauen so fertig macht oder alles Weibliche vermeintlich so fertig macht wie die Schwulen.
Ja, ich muss so ein bisschen, ich muss nicht den von mir nur gefühlten Elephant in the Room ansprechen. Ich hatte vor einigen Wochen Jochen Schropp zu Gast und wir haben auch viel über sein Outing gesprochen und über sein Schwulsein und so. Und dann habe ich so gemerkt, beziehungsweise ich projiziere dann auf Jochen, das habe ich gemacht, dass der mich nicht für voll nimmt. Weil ich bin ja nicht in der Community, ich habe eigentlich keine Ahnung, wovon ich rede. Gleichzeitig bin ich aber hier in der Rolle, also es ist kein Interview, ich will dich nicht interviewen, du gibst mir Antworten, es soll ja ein Gespräch sein. Aber ich bin ja trotzdem der Gastgeber. Und als Gastgeber habe ich dann irgendwie das Gefühl, ich muss das jetzt hier kontrollieren, dieses Gespräch. Und ich muss das irgendwie hinführen irgendwo und auch thematisch ja lenken. Aber ich bin ja gar nicht so sehr drin im Thema. Ich kann mich natürlich gut vorbereiten und so, aber ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich auffliege als, sag mal, was will der mir eigentlich erzählen hier?
Hast du Angst, dass, das frage ich mich manchmal, weil mir geht das auch manchmal so in Interviews oder so, hast du Angst, was Falsches zu sagen?
Ja, klar, die ganze Zeit.
Ja, oder dass man so, ich merke das bei mir immer, weil ich bin privat die politisch unkorrekteste Person, die du dir vorstellen kannst, aber ich merke das, hatte zum Beispiel das Beispiel, dass ich arbeite ja auch mit einem öffentlich-rechtlichen Sender zusammen und dass dann der Chef wirklich, der kann Gender nicht mal schreiben. Und dann hat er halt angefangen, mir Mails zu schreiben und aber ganz anders als er sonst, weil ich war bei Sachen im CC, wie er sonst schreibt, und bei mir fing er dann auf einmal an zu gendern, aber wirklich komplett falsch. Also es hat keinen Sinn mehr, weil die, glaube ich, so Angst hatten, dass ich das outcalle, wenn er das nicht. Ja. Ich war so, entspann, also entweder du machst es oder du machst es nicht.
Ja, so. Was macht das mit dir? Denkst du dann so, oh, du Heuchler, oder denkst du so, oh, danke, dass du die Mühe gibst?
Also ein bisschen, ich mag das, wenn, zum Beispiel da in dem Beispiel, wenn Männer, also heterosexuelle Männer, die mein Vater sein könnten.
guckst du mich jetzt an?
Nein, ich guck dich an, weil wir miteinander reden. Fast aber du bist noch ein bisschen zu jung. Aber dass auch die teilweise wirklich Respektspersonen in dem sind, die werden für voll genommen, die sind da wichtig irgendwie so, die sind so der Mann im Raum, ne? Hm. Und dass ich dann da im Minirock stehe, aber du richtig merkst, oh, die haben sich einen abgestachelt, dass sie da ja nichts Falsches sagen. Das mag ich manchmal. Ich finde das ein bisschen, das gibt mir ja auch eine Form von Autorität irgendwie in diesem Moment. Das finde ich eigentlich ganz sexy.
Aber es ist nicht so, dass du denkst, oh.
Nee, also in dem Sinne, ich bin immer so, auch dieses Gender, das soll heute nicht das Thema sein, aber ich bin entweder du machst es oder du lässt es. So, ich kann beides verstehen, ich werde jetzt nicht mit dir rumdiskutieren. Das ist ja meist die Gegenseite, die dann darüber mal diskutieren.
Vielleicht kannst du mich, wenn ich irgendwie ein Fettnäpfchen trete oder so, dann machst du mich einmal drauf aufmerksam und
reden wir darüber. Mach ich ganz. Aber passiert mir auch. Ja. Also passiert mir auch, das ist ja, es geht ja nicht nur um queere Themen. Wir reden ja heute, wenn wir jetzt das Ganze der Diversität irgendwie beschreiben, es gibt ja so viele Sachen, die sich auch im Laufe der Jahre ständig mal ändern. Und ich habe auch so oft Momente, wo ich denke, umschreibe ich dann immer ganz lose, damit man ja nicht, aber hat mich mal interessiert, ob du dann so da sitzt und denkst so, boah, scheiße, ich will nichts Dummes sagen oder so.
Ja, klar.
Ach Mensch.
Ich bin schon nochmal eine extra Portion nervös. Ich bin sowieso immer nervös, wenn ich hier sitze, Aber wenn es um so Themen geht, wo ich, also da kann ich mich halt reinlesen und ich habe auch einen Bezug dazu im Privaten, aber ich bin ja jetzt nicht firm, was diese Themen angeht. Und da habe ich schon Angst, irgendwie dir auf den Schlips zu treten. Oder im Gegenteil, wenn ich dir auf den Schlips trete, ist ja schon schlimm genug, aber wenn ich dann so tue, als wäre ich jetzt der Experte, der ich nicht bin.
Voll, verstehe ich. Nee, also mir kannst du eh nicht auf den Schlips treten. Ich bin da nicht so. Es sind dann, glaube ich, eher die Leute, die uns zuschauen oder zuhören. Ich glaube, die würden dann eher so. Ich hatte das auch schon mal, dass ich in einer Podcast-Aufzeichnung war und danach Leute auch gesagt haben, ja, und wie konntest du das machen und blablabla. Und ich war so, ja, ich fand es jetzt nicht so schlimm.
Okay.
Ja.
Lass uns Mühe geben, dass ihr keinen Shitstorm habt.
Oder vielleicht gerade, nein.
Du nimm mal die HörerInnen
mit.
Wie bist du aufgewachsen?
Ich bin in Sachsen-Anhalt aufgewachsen, also wirklich, ich bin 97er Jahrgang, das heißt, ich habe eigentlich die DDR und den wirklichen Osten nicht mehr miterlebt, aber da, wo ich aufgewachsen bin, ich bin in Sangerhausen geboren, dann habe ich in einem ganz kleinen Dorf Rosperwender die ersten Jahre gelebt, dann bin ich nach Halle-Saale, was zwar eine Großstadt ist, gezogen, aber so ein bisschen außerhalb, und dort hat sich in all diesen drei Orten, die ich gerade beschrieben habe, hat sich auch seit der Wende nichts verändert. Das heißt, ich bin wirklich sehr, trotzdem noch sehr typisch ostdeutsch aufgewachsen. Sowas wie Männlichkeit und aber auch Queerness war kein Thema. Das gab's halt nicht. Also mein Vater war zum Beispiel eigentlich Zeit meines Lebens immer weg. Montage. Also so, der war immer ganze Woche weg und nur am Wochenende hier und da mal da. Und meine Mutter hat alles gemacht, hat Geld verdient, die hat gearbeitet und so. Und da war so dieses typische, ja, wie wichtig ist es, ein Mann zu sein in unserer Gesellschaft, nicht so prominent. Oder meine Eltern haben es vergessen, mir zu vermitteln.
Okay, war das gut oder?
Ich finde es ganz gut, weil ich sehr, sehr früh gelernt habe, dass es sehr, sehr viele Frauen gibt, die unsere Gesellschaft zusammenhalten. Und ich immer Frauen sehr, sehr dankbar bin. Das versuche ich auch immer, so eine Plattform zu bieten, dass ich sage, hey, ich habe gelernt, das ist was ich gelernt habe. Als Mann kannst du kein Feminist sein, sagen einige, aber du kannst auf alle Fälle feministisches Gedankengut in dir tragen. Und wenn ich kein Feminist sein kann, dann kann ich auf alle Fälle sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich so viele starke Frauen in meiner Kindheit oder so hatte. Und deswegen bin ich immer, wenn ich zum Beispiel in eine Behörde komme oder so, sitzt ein Mann, bin ich direkt so, oh. Sitzt eine Frau da, fühle ich mich kompetenter beraten. Ich weiß auch nicht, warum es so ist. Auch wenn das ja, du musst es ja von der Person unterschiedlich machen, aber da habe ich Vorurteile.
Okay, aber kannst du es konkretisieren? Was denkst du denn, wenn dann so ein Mann beim Amt dir gegenüber sitzt?
Soll ich dir was Ehrliches sagen? Ist ja. Zum Beispiel, heute kam ich hier rein und hier waren nur Männer. Und das Erste ist dann, dass mir das sofort auffällt, ja. Obwohl das ja eigentlich so wahrscheinlich jetzt dir jetzt, weiß ich nicht, wie es dir geht, aber wenn du einen Raum voll Männer hast, so, ja, okay. Ich bin erst so, oh, okay. Okay, Robin. Muss ja erstmal kurz
denken. Was kannst du es beschreiben?
Ich habe zum Beispiel immer Berührungsängste. Nee, nicht Bedrohung, aber ich habe immer das Gefühl, ach, die verstehen mich nicht.
Ja.
Und ich bin immer wieder positiv überrascht. Zum Beispiel, ich finde dich auch sehr, sehr sympathisch.
Dankeschön.
So, aber das klingt so doof, dass man immer erst denkt, ich gehe immer davon erstmal aus, erstmal scheiße. So. Und dann merkt man so, ach, ist nicht alles schlimm.
Und glaubst du, das hat was damit zu tun, wie du aufgewachsen bist?
Ja,
oder einfach,
definitiv. Ja. Also einfach so, weil ich hatte nur weibliche Rollenbilder in meiner Kindheit. Und dadurch hat sich, wie gesagt, das auch so ein bisschen so das Thema Männlichkeit, glaube ich, ganz anders in mir verankert als bei vielen anderen Leuten, auch in meinem Alter.
Aber dann ja in Form von fremd, wo du dich irgendwie abgrenzen musst. Also wenn du es so beschreibst, wenn du Männergruppen siehst, dass du dann erstmal so, oh.
Ja, also ich hatte immer nur weibliche Freundinnen in der Schulzeit, noch bevor ich überhaupt wusste, dass ich schwul bin,
ja.
So nach dem Motto. Also es war immer waren Frauen, ich hatte alle meine Klassenlehrerinnen, das klingt immer so ein bisschen random, aber ich finde das schon, gerade so in der Grundschule oder so, Klassenlehrerinnen sind sehr, sehr wichtig fürs Aufwachsen. Also ich habe angefangen, Ostdeutsch zu reden wegen meiner Klassenlehrerin, so davor eigentlich nicht. Und meine Mutter halt so, das waren alles so Frauen, die waren für mich bewundernswert, gerade in so einem jungen Alter, aber ich hatte nicht so, es ist schlimm, dass ich das sage, aber ich fand jetzt meinen Vater jetzt nicht so ein Überflieger. Deswegen war ich immer so, ja, ist egal, aber das sind die Frauen, die was leisten. Dadurch hat sich halt mein Bezug zu Männlichkeit, das kam irgendwas dann erst in Teenie-Jahren, dass man so gesagt, ja, der Mann ist das stärkere Geschlecht, das weiß ich noch. Meine Mutter war früher bei Kiesertraining, heißt das, so ein Sport. Und dann gab es da immer so eine, ich saß dann immer so daneben, dann gab es so eine Headline, die sagt, die starken Seiten des schwachen Geschlechts. Sollte natürlich auch ein bisschen triggern, war aber auch Anfang der 2000er, ne?
So, da hat man
das noch. Ja, das war Werner Kieser hat das gesagt, die starken Seiten des schwachen Geschlechts. Und ich hab lange gebraucht, bis ich das gecheckt habe, weil ich immer dachte, schwaches Geschlecht. Ich habe das nie so gesehen. Fast so ein bisschen naiv, fast irgendwie so, aber ich habe Patriarchat nicht gesehen. Sehr, sehr lange, bis ich dann Teenager wurde.
Und dann, wie ist es dann reingekickt?
Ja, dann ist es dolle reingekickt, weil das hat dann wahrscheinlich gleiche Zeit mit so, oh, ich bin schwul in diese Geschäft, oh, das kommt nicht so gut an und oh, es gibt doch Frauen, die irgendwie dem Mann untergestellt sind. Irgendwann, ich habe, glaube ich, als Teenie das erste Mal gehört, dass Frauen weniger verdienen als Männer, aber bei uns war es andersrum in der Familie. Deswegen, das ist wahrscheinlich dieses Ostdeutsche, was da reinkommt, weil nicht, dass es unbedingt emanzipierter war, weil es im Osten oder so damals ja auch mussten ja Frauen auch mehr ran, mehr übernehmen und sowas. Deswegen war das einfach, das war kein Thema bei uns. Bei uns gab es das auch nicht. Also ich glaube, in meiner Schule gab es auch keine Mütter, die zum Beispiel zu Hause geblieben sind. Das kannte ich nicht.
Mhm. Du hast gesagt, dein Vater war eher abwesend. Mhm. Das heißt, da hattest du jetzt irgendwie keine Projektionsfläche, wo du irgendwie sagen könntest, das ist jetzt irgendwie mein Vorbild vom Mann. Hat sich denn das Verhältnis zu deinem Vater irgendwie geändert?
Ja, doch. Also ich muss sagen, als Kind und als Teenie, also wirklich wollte auch immer weg von zu Hause und war nicht so ein gutes Verhältnis. Ich glaube einfach, das Problem ist, dass er hat mich nicht verstanden und war halt auch dann wenig da. Und ich musste zum Beispiel auch immer bei so Bauen, Garten, also sowas, es war immer scheiße. So, es war immer schon wirklich eigentlich ein sehr schlechtes Verhältnis. Und jetzt so die letzten Jahre, also jetzt auch, wo ich wegwohne und so, hat sich das wirklich dolle verbessert. Und zum Beispiel, er geht auch mit meinem Freund sehr, sehr toll um. Also das Schwulsein zum Beispiel war nie ein Problem.
Okay.
Das war, als ich mein Coming Out hatte, mit 16, als ich noch in Halle gewohnt habe, das Erste, was mein Vater gesagt hat, ist, so nach dem Motto, jetzt ist alles raus, jetzt können wir unsere Beziehung verbessern. Das war so. Er hatte, glaube ich, gedacht, vielleicht liegt's daran. Weiß ich nicht, ob das stimmt, aber auf alle Fälle, es hat sich sehr, sehr verbessert.
Was liegt daran?
Dass also unser Verhältnis nicht so gut war, einfach so. Er hat, glaube ich, dann gedacht, so, ja, dass das so unausgesprochen war, dass ich schwul bin. Und dann hat er, glaube ich, gedacht, so, ah, jetzt wird alles besser. Hat trotzdem ein paar Jahre gedauert. Aber so, Kindheit war schon, wie gesagt, das war nicht, mein Vater war absolut nicht meine Bezugsperson. Ich glaube, er hat mich auch einfach nicht verstanden.
Okay. Und dann bist du mit 16 ausgezogen?
Nee, mit 16 war ich sehr viel schon in Berlin, aber ich habe dann Abi gemacht mit 17. Und dann bin ich so, ich würde sagen, so gerade so um meinen Geburtstag, um meinen 18. Geburtstag bin ich dann so schnell es ging nach Berlin.
Und wie war
das? Geil. Also es war natürlich erstmal so ein Ding. Ich habe früher, glaube ich, immer gesagt, ja, ich möchte nach Berlin ziehen für die Karriere.
Ja.
Aber eigentlich, kommen Sie mal ehrlich, das Erste, was ich im Kopf hatte, Coming Out mit 16, waren einfach Männer. Und ich wusste halt, es ist gar nicht so weit weg. Und hier, ich war, glaube ich, auch mit 16 auf meinem ersten CSD in Berlin. Dann hast du da so hunderttausende Leute und alles schwule Männer. Und du warst so, wow, was da alles geht. Und ich glaube, die ersten Jahre war das hier für mich nur wie so ein Mekka. Weißt du, wie andere irgendwo hinpilgern. Das war für mich halt so, oh mein Gott, hier gibt's Partys und du kannst schwulen Kaffee trinken gehen und alles, was es vorher nicht gab, das gab's hier. Deswegen, ich bin ja auch immer noch hier, 10 Jahre jetzt. Deswegen, ja. Geil.
Aber war es nur geil?
Also jetzt persönlich gesehen, ne, ich habe auch dafür gedacht, ich glaube, das ist immer, wenn man so in Großstädte zieht, ich war halt viel feiern, habe gedacht, ich habe Freunde und dann bin ich erstmal hergekommen, habe gedacht, du hast keine Freunde und wollte irgendwie groß Karriere machen und habe irgendwie erstmal keinen Job gefunden.
Was wolltest du Karriere machen?
Superstar, Popstar wollte ich werden. Ja, so feiern bin ich eigentlich gar nicht davon weg, aber jetzt wirklich so ganz, ich habe wirklich gedacht, ich ziehe nach Berlin und in einem Jahr bin ich dann Beyoncé, weil mir aber auch immer
Sänger.
Das war, weiß ich nicht warum, aber immer so der Traum und dann bin ich erstmal hergekommen, dann war erstmal, okay, jetzt muss ich ja irgendwas studieren, habe erstmal BWL in Potsdam studiert, fand ich ganz schlimm mit so 650 Leuten in einer Vorlesung und dann habe ich mich nochmal so für Modemanagement entschieden, aber auch nur, weil ich dachte, wenn ich Popstar werden will, das kann ich ja nicht studieren. Was mache ich dann? Naja, Mode ist ja ein Teil davon, dann studiere ich Mode. Also total hohl eigentlich, also total naiv. Aber ich denke immer, irgendwie mache ich ja heute sowas in die Richtung, deswegen.
Aber in dem Bereich arbeitest du gar nicht?
Nee, ich bin nie zu gekommen. Ich bin tatsächlich dann, das ist vielleicht, woher einige Leute mich auch kennen. Ich war in einer schwulen Dating-Show, Prince Charming, also wie so der Gay Bachelor. Und das war zu der Zeit, wo ich gerade meine Masterarbeit geschrieben habe. Habe nebenbei noch im Einzelhandel gejobbt. Und dann seitdem bin ich dann irgendwie so in die Selbstständigkeit gerutscht und bin auch bisher glücklicherweise, Klopf auf Holz, kriege ich das immer noch hin.
Aber du bleibst der Mode treu insofern, als dass du...
Ich ziehe sie gerne an.
Ja,
ja. Ja.
Ich habe das ja, wie du siehst, ich habe mich für dich heute auch schick gemacht. Und ich habe die letzten Aufnahmen, habe ich das immer, das ist quasi meine Uniform.
Mhm.
Das muss ich aber auch erst lernen, dass es eine Uniform ist, weil ich auch so ein bisschen damit, will ich ja etwas ausstrahlen. Aber ich will auch so ein bisschen, dass die Leute das so erkennen und sagen, naja, das ist der Tigges. Und dann ist aber auch gut. Also es ist auch so ein bisschen so eine Rüstung.
Mhm.
Ist es für dich auch so?
Glaube ich geworden, definitiv. Also es hat mal angefangen, das ist auch so Stück für Stück. Ich bin da auch so ein bisschen reingerutscht. Also heute ist ja meine Expression der Mode ist ja auch fast wie so ein politisches Statement geworden.
Ja.
Also auch so über die Jahre. Sehr viel auch dafür benutzt worden am Anfang, was gar nicht meine Intention war. Ich habe mich einfach für Mode interessiert und habe irgendwann festgestellt, ach gar nicht so sehr für alles, was mit Mode zu tun hat, sondern ich ziehe es halt einfach wahnsinnig gerne an. Und dann hat es angefangen, als ich die ersten Male in der Öffentlichkeit war, hatte ich halt hier und da mal so ein schickes Designer-Oberteil an oder sowas. Und dann weiß ich noch, zum Beispiel Prince Charming, das war ja eine Dating-Show. Ich war da halt natürlich für, ich wollte gesehen werden. Das war Corona. Ich war irgendwie, glaube ich, Anfang 20. Hab gesagt, weißt du was, ich wollte eigentlich gar nicht hin. Aber ich dachte so, komm, machst du das. Hab 5 Outfits mir rausgelegt, hab gesagt, vielleicht komme ich bis zur Hälfte. Das wäre ganz nett, kann ich mich ein bisschen zeigen. Wollte es aber auch nicht zu sehr übertreiben. Hatte einen so ein bisschen auffällig, also für andere Leute wahrscheinlich ein paar mehr, aber für mich war nur ein wirklich auffälliges Outfit dabei. Und habe ich dann auch geschafft, bin auch viel weiter, also ich bin ins Finale dann gekommen, also hatte auch sehr viel Sendezeit dann in diesem Format. Und dann erst, als das ausgestrahlt wurde, waren auf einmal super viele Leute so, dass das so ein politisches Statement wäre, weil das Format war so ausgelegt, dass du am Ende bei den Entscheidungen, beim Bachelor gibt's ja Hosen oder so, aber da hattest du eine Krawatte bekommen. Also wenn du eine Runde weitergibst, das hätte eigentlich für dich gepasst eigentlich, aber hättest du eine Krawatte bekommen. Und ich hatte einfach von 9 Entscheidungen nicht ein Outfit an, wo eine Krawatte zugepasst hatte. Und das war bis dato, haben das alle so mitgespielt mit den Anzügen. Ich war nicht der Einzige in meiner Staffel, aber das war dann so Röcke hatten, irgendwelche Oberteile mit Cutouts und dass dann danach die Leute so waren, ja, das ist ja so Maskulinität so zu hinterfragen und blablabla. Und ich war dann im ersten Moment so, ja, stimmt eigentlich, aber habe ich noch nie mehr eine Platte drüber gemacht, ob ich damit Maskulinität hinterfrage. Und das war das, was ich am Anfang gesagt habe, weil dieses Thema, glaube ich, so Männlichkeit für mich nie so eine krasse Rolle gespielt hat. Also ich habe mitbekommen, dass wahrscheinlich viele so heteronormativ lebende Männer gesagt hätten, ja, du bist kein richtiger Mann, aber es war mir auch ehrlicherweise richtig Wumpe. Also, und dann fing das halt so an, dass ich dann, ne, auch so, da auch natürlich irgendwie Bestätigung bekommen habe und das Leute gesagt haben, krass, dass du das machst, dass du so mutig bist und sowas. Und dann ist es halt auch über die Jahre immer ein bisschen krasser geworden. Dann gab es halt auch wirklich den Punkt, glaube ich, 2023, da habe ich dann manchmal Bilder von mir gesehen und habe gesagt, boah, ich erkenne mich gar nicht selber mehr.
Beschreib mal.
Naja, also ich habe einen Look im Kopf, das war, ich hatte blondierte Haare, blondierte Augenbrauen, smoky eye in einem Kleid, was überall Cutouts hatte, mit einer 6 Meter langen Schleppe auf 20 Zentimeter hohen Schuhen. Und dann gab es dann Bilder von mir, ich habe gesagt, was? Spannend, was da so passiert ist. Und jetzt zum Beispiel die letzten 2-3 Jahre bin ich auch wieder so ein bisschen, es ist ein bisschen angezogener geworden, ein bisschen ruhiger, ein bisschen erwachsener geworden. Aber ich glaube, das hat auch so mit so Trends und sowas zu tun. Jetzt ist gerade Maximalismus nicht mehr ganz so groß wie die letzten Jahre.
Glaubst du, es sind nur Trends oder bist du auch so ein bisschen, also hast du vielleicht Ablehnung auch erfahren durch diese sehr extravaganten Outfits?
Sehr, aber ich glaube, das hatte ich dann eher so, was du vorhin angebracht hast, mit so 18, 19, dass man da so, also als man wirklich gerade so das erste Mal in der Gay-Community unterwegs ist und dann hörst du halt Leute, die sagen, hey, du siehst eigentlich super gut aus, aber bist mir ein bisschen zu feminin. Sowas habe ich halt oft gehört. Und da hat mich das beeinflusst. Jetzt so heutzutage, ich meine, ich bin seit 4 Jahren in einer Beziehung, da ist man ja auch nochmal ein bisschen gesettelter, dass jetzt nicht jeder einen mega toll finden muss. Also ich möchte natürlich trotzdem, dass mich toll finden, aber so, dass man da jetzt nicht alles hinterfragt, weil einer mal sagt, oh, das ist blöd oder wie siehst du denn aus? Aber ich glaube, es gibt halt auch einfach so Phasen und ich glaube, ich habe das wirklich bis zum Bitteren durchgespielt und jetzt, ich glaube, wenn ich vielen der Leute, die uns heute zusehen oder zuhören, meine Outfits von jetzt zeigen würde, würden die immer noch sagen, die sind krass, aber sie sind gemessen mit dem, was es vor ein paar Jahren war, ein bisschen ruhiger geworden. Das merke ich einfach so. Vielleicht, ich bin trotzdem happy, dass ich diese krasse Phase durchhabe, so.
Du sagst, du lebst radikale Verletzlichkeit.
Mhm.
Wie meinst du das?
Gut, habe ich das jemals so gesagt? Ja, weiß ich gar nicht.
Also
so. Das überlege ich gerade.
Wenn du es nicht, würdest du zu dir passen jetzt noch?
Ja, doch, würde ich schon sagen. Ich glaube, ich hätte es so schlau niemals ausgedrückt. Ich glaube, dass, was heißt Verletzlichkeit? Es gibt natürlich auch so Sachen, die ich, ne, dass man stark in der Öffentlichkeit ist, aber ich glaube, viel, was unsere Gesellschaft ausmacht, womit du zum Beispiel auch genauso wie ich irgendwie aufgewachsen bist, was sowas ausmacht, dass man sich der Mann stark sein muss, sich stark zeigen muss, das breche ich, glaube ich, schon sehr mit allem, was ich bin, über Themen, über die ich rede. Ich bin eigentlich auch sehr frei. Also es gibt eigentlich fast nichts, über was du mit mir nicht reden kannst. Auch in meinem Look, in meiner Expression, auch von Männlichkeit. Ich habe ja zum Beispiel auch immer gesagt, für mich ist das immer ganz wichtig, als der Begriff non-binär aufkam, dass man so dachte, ganz am Anfang, so gibt's vielleicht auch was zwischen den beiden Geschlechtern oder so, habe ich am Anfang auch gedacht, ja, müsste ja eigentlich auf mich passen, weil ich wirklich vom Look her so crazy war und dann viele mehr Leute auch gesagt haben, das ist jetzt nicht männlich oder so. Dann habe ich aber festgestellt, naja, warum kann man nicht diesen Schuh der Männlichkeit, das ist zumindest mein Ansatz, nicht auch einfach ein bisschen weitermachen? Ich fühle mich da eigentlich ganz wohl drin. Ich sehe mich schon als Mann, also ich fühle mich auch 100% als Mann. Aber vielleicht nicht so das, was sich so einige so typisch drunter vorstellen. Und ich glaube schon, dass man sich damit halt auch sehr extrem verletzlich macht,
ja.
was mir vielleicht manchmal auch gar nicht so bewusst ist, aber das ist ja das, was ich gerade sage, dass ich sage, ja, also ich finde schon, meine Looks sind viel, viel sanfter geworden. Und wenn du das wahrscheinlich anguckst, denkst du trotzdem erstmal so, oh, ups, wow.
Und fällt dir das manchmal auf die Füße, diese Verletzlichkeit, die du nach außen trägst und zeigst?
Bisher noch nicht so. Also vielleicht in der Öffentlichkeit, ja. Also wenn ich jetzt so zum Beispiel auf die Straße gehen würde, das mache ich nicht. Gerade als queere Person, so für meine Gigs und Auftritte und so, ich bin schon auf Uber, Taxi, etc. total angewiesen. Also ich würde mich jetzt so nicht in Berlin in die öffentlichen Verkehrsmittel setzen, weil das brauche ich nicht. Nicht unbedingt, dass immer was Schlimmes passieren muss, aber schon allein die Kotzerei und so. Naja, also ich wurde auch schon bespuckt, ich wurde schon beleidigt. Es gibt auch gerne Leute, die dann auch mal angreifen, kenne sehr, sehr viele Geschichten, vor allem für die Leute, die sich das nicht finanzieren können, jetzt immer Uber oder so irgendwo hinzufahren, ist so ein typisches Ding, wenn sie in den Club gehen. Sie kommen mit einem Mantel, der alles bedeckt, und einer Sonnenbrille, dass du das Make-up in den Augen nicht siehst und dass du die Outfits nicht siehst. Und das ist schon, ja, man sagt immer zum Beispiel, Berlin ist so offen, ja, und tolerant, und ist es teilweise auch, aber es gibt halt auch viele Idioten. Und gerade so die letzten Jahre merke ich, dass das wieder salonfähig geworden ist, auch gegen queere Personen draufzuhauen. Ich glaube, es geht gar nicht um queere Personen per se, aber halt, dass man da, weiß nicht, dass das jetzt wieder total okay ist, auch auf Social Media, öffentlich mit einem Profil. Da sind Männer, die haben in ihrem Profil, wo sie arbeiten, mit wem sie verheiratet sind, wie ihre Kinder heißen, alles in ihrer Bio stehen und schreiben mir öffentlich, also ich sag mal so, Nazi-Zeit-Witze drunter. Dann kann man sich vorstellen, was sie mit mir anstellen wollen. Da denke ich so.
Zeigst du dir an?
Ich habe mal ein, zwei Sachen, kann ich da gleich noch was zu sagen, aber manchmal ist mir auch einfach die Zeit nicht wert, ne? Aber so, dass ich denke, eine Nachricht an deine Frau, eine Nachricht an deinen Arbeitgeber, das ist, also ist ja auch dumm oder so, aber dass die irgendwie genug Rückhalt scheinbar wieder haben von Leuten, die sagen, geil, dass du das machst, so. Und das besorgt mich so ein bisschen. Das ist, wo ich dann manchmal denke, wie lange können wir das vor allem als so queere Personen in der Öffentlichkeit noch so machen? Ich habe zum Beispiel, meine beste Freundin ist eine Transfrau. Wir machen auch sehr, sehr viel zusammen. Und wir haben dann manchmal gedacht, ja, was machen wir in den nächsten Jahren, wenn das jetzt weiter so geht? Ne? Das ist immer ein bisschen ein dunkler Gedanke, aber wenn sich unsere Gesellschaft so verändert, was machen wir dann?
Ja, verstehe ich. Und dann sind das so fatalistische Gedanken und dann...
Ja, also, und wir sind halt die Lautesten. Also ja. Wenn jemand, ich habe manchmal das Gefühl, wenn man schwul googelt, dann kommt mein Bild als erstes. Schwul Deutschland kommt drauf und soll. Na, aber weißt du, so von der Art halt so, wenn ich schon so, ja... Ist das immer so clever, aber das ist jetzt nur nicht das, was jungen queeren Leuten Mut macht. Deswegen möchte ich auch nochmal dazu sagen, ist natürlich nicht, also zurückziehen ist definitiv nicht. Ich merke auch gerade, dass, weil du hast eben von Radikalisierung gesprochen, dass ich die letzten Jahre viel, viel politischer geworden bin als vorher, einfach weil ich das Bedürfnis habe und das Gefühl habe, ich muss. Alles, was ich mache, ist auf einmal viel politischer, weil sich die Gesellschaft so verändert.
Macht dir das zeitgleich auch Angst, dass du sagst, oh, warum muss ich das jetzt machen? Kann das nicht jemand anders machen? Ich würde mich lieber verstecken vor diesen Leuten, oder?
Selten. Weil ich da schon denke, so, ich bin ja auch, du hast ja gesagt, ich mache ja auch viel Sport, ich kann auch zurücktreten. Nein. Aber nein, wenn es natürlich viele sind, ich denke nur manchmal eher, ach, ich würde auch gerne einfach nur über Wäsche waschen reden. Ich würde auch gerne einfach nur lustig sein. So, mein Anspruch ist ja eigentlich immer lustig sein in allem. Und natürlich ist es manchmal, dass ich denke, boah, ist immer so tief. Und irgendwie auch, wenn man über so tiefe Themen redet, jetzt auch bei uns, es macht mir richtig viel Spaß, aber es hat immer so einen kleinen negativen Touch. Wenn Leute uns zuhören, die müssen immer ein bisschen Energie aufwerten. Das ist jetzt nicht so leicht, dass sie denken können, ach, wie lustig war das. Das ist immer so ein bisschen. Und ich will ja auch, ich möchte einfach nur, dass Leute lachen. Das ist mein Anspruch. Ich möchte Leute entertainen. Und deswegen ist das natürlich, dass ich manchmal denke, oh, ist schon anstrengend, dass man immer so ein Downer sein muss. Aber gehört halt dazu und ist super wichtig. So, ich merke das vor allem so, ich mache sehr oft Live-Podcasts. Die letzten Jahre immer lustig. Dieses Jahr das erste Mal in Mannheim eingemacht. Die Leute gefragt nach Fragen, es waren nur Angstfragen. Leute, also queere Personen haben Schiss vor Sachen. So, hey, wie sieht's aus? Unsere Förderungen werden gestrichen. Was können wir hier machen? Und wie können wir uns besser vernetzen? Was ist, wenn wir auf dem CSD sind und große Gegendemos sind? Also es sind nur so, früher habe ich bekommen so, was war dein knappster Rock? Heute kriege ich sowas gefragt. Also du merkst halt auch, queere Leute verändern sich. Und deswegen denke ich, ist es schon mit meiner Reichweite meine Verantwortung, mich da auch für politische Themen einzusetzen, ganz klar.
Okay, also das ist schon so deutlich spürbar, wenn du sagst, die Fragen
also
sind
jetzt
schon...
Also ich meine, wie gesagt, nur mein Beispiel, aber ja, ich habe schon das Gefühl, dass die letzten Jahre, einfach weil es so laut auch gerade wird, es ist egal, ich komme ja, wie gesagt, aus dem Osten, da werden so viele CSDs auch wirklich bedroht oder abgesagt, weil man sagt, da sind so viele wirklich Neonazi-Gruppierungen, die sich da entgegenstellen und dann wirklich so, ja, das ist schon heftig, früher haben mal ein paar Leute was gesagt, aber jetzt sind das schon, die melden Gegendemos an. Und dann laufen die da teilweise, ich habe gestern erst wieder eine Story gehört, laufen dann komplett den Demonstranten vom CSD hinterher. Und wenn die Parade dann vorbei ist, weißt du halt nicht, was da irgendwo an der Seite passiert. Gibt ja immer wieder, gibt's immer wieder Vorfälle so. Und das ist halt, das macht schon Angst. Warum auf den CSD gehen, wenn ich Angst haben muss, verkloppt zu werden?
Würdest du sagen, das ist ein Männlichkeitsproblem?
Safe. Das hat immer, also ich glaube, ganz viel in unserer Gesellschaft hat was mit patriarchalen Strukturen zu tun. Also das Bild auch der Frau oder alles, was weiblich ist, du hast am Anfang gesagt, wird so ein bisschen abgelehnt. Es ist ja auch immer so dieses Männer weinen nicht, Männer müssen stark sein. Und ich glaube, das ist halt vor allem auch so, ja, das bei der queeren Community, die wird halt viel als schwach angesehen, aus verschiedensten Gründen. Das Ganze, ne, ob Transfrauen, ob schwule Männer oder so. Und ich glaube, jetzt gerade sind wir in so einer Gesellschaft, wo ganz, ganz viele Leute haben gerade das Gefühl, boah, ich laber dich heute so zu, das tut mir leid, ne? Aber ich muss immer ein bisschen ausholen.
Nee, bitte.
Um die Geschichten zu sagen. Ich glaube,
das sind mir die angenehmsten Gäste, ehrlich gesagt.
Ich glaube, es war so, die letzten Jahre gab es so ein bisschen, den Leuten ging es gut. Man hatte so Headspace, sich auch mit queeren Themen auseinanderzusetzen. Auch so, hey, ah, wir merken so, oh, wir behandeln ein paar Gruppierungen in unserer Gesellschaft nicht so gut. Können wir was ändern? Wie sieht's aus mit POC-Menschen in unserer Gesellschaft 2020? George Floyd, queere Themen, Unternehmen haben es unterstützt. Ich denke, so bis 2022 ging das richtig gut. Es war ein richtiger Peak. Ich habe mich teilweise wirklich Berufshomosexueller genannt, weil ich jetzt weiß ich, auch wegen meiner Homosexualität, sehr viel Chancen hatte auf einmal. Und dann merkst du so, okay, es war eine Corona-Pandemie, es sind Kriege in der Welt, es ist irgendwie alles teurer geworden. Die Leute beschäftigen sich gerade mehr mit sich selber und haben alle Ängste, alle, nicht nur queere Personen. Und glaube ich einfach gemerkt, boah, wir haben gerade nicht so den Headspace, uns jeden Tag sagen zu lassen, das macht der falsch. Ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich über die Runden komme. Und das verstehe ich total. Deswegen macht es auch Sinn, dass das gerade so eine Bewegung ist. Aber ich glaube, immer wenn Ängste in der Gesellschaft entstehen, das kann man in Deutschland, wir haben ja nun wirklich eine sehr, sehr lange Historie, gerade so vor 80 Jahren, na, nicht mal ganz, 70, 80 Jahren, wo man dann so merkt, ah, es ist wieder sehr ähnlich, wie das ist. Und es war immer so, dass dann so rechte Gruppierungen schaffen das immer aus der Angst der Leute was zu sehen. Und die ersten, auf diese draufhauen, sind immer vermeintlich die Schwachen in der Gesellschaft. Das sind die Queeren. In den 1920er Jahren war es genauso. Da gab es florierendes queeres Leben in Berlin. In den 1930ern war das wieder weg so. Ich möchte es nicht so extrem malen, aber es ist immer so, dass man merkt, in der Gesellschaft ist immer so, dann kommen wieder so rechte Kräfte und dann geht es wieder zurück, weil man natürlich alle Probleme auf Stellvertreter ablegt. Und das sagt man immer, die Schwachen in der Gesellschaft.
Aber man würde ja meinen, vermeintlich sind die Leute vielleicht ein bisschen klüger geworden in den letzten 70, 80 Jahren.
Wenn ich jetzt schon immer höre, dass die Leute so viel auch gar nicht mehr wissen. Also ich muss sagen, ich bin extrem, aber ich liebe so Geschichtsdokus und sowas. Das heißt, ich glaube, ich weiß sehr viel über auch deutsche Geschichte. Aber es gibt ja auch immer noch Leute, die sagen, ja, warum sollen wir überhaupt noch über einen Zweiten Weltkrieg, warum soll da überhaupt noch was? Lass uns das doch jetzt mal hinter uns lassen. Ich glaube, dass viele Leute auch einfach blind sind und sich auch einfach für viele Sachen nicht interessieren. Bringt uns auch wieder zu dem Punkt, zum Beispiel der weiße heterosexuelle Cis-Mann in unserer Gesellschaft. Hat es momentan Social Media mäßig nicht einfach, wird immer drauf eingehauen, ne? Tut auch nicht allen recht so. Es gibt halt auch, es sind Männer, aber es sind nicht alle Männer. Aber das sind, glaube ich, viele, die einfach mit so vielen Privilegien, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in der Gesellschaft aufwachsen, wahrscheinlich, wenn du auch queere Freunde hast, dann mit denen mal Gespräche hast und dann denkst, boah, krass, ich bin noch nie drüber Gedanken gemacht so. Und ich glaube, das ist halt einfach so ein bisschen.
Ja, total. Das Momentum habe ich häufig, wenn Freunde mir dann erzählen, dass sie Angst haben und dass sie überlegen, vielleicht irgendwann auch auszuwandern und so, weil die AfD jetzt sehr stark.
Ja.
Und ich mache mir natürlich solche Gedanken auch, aber in einer ganz anderen Intensität.
Ja, oder ich merke manchmal, ich hatte es auch letztens mich auch mit einem, das klingt immer so schlimm, wenn ich das explizit sage, aber mit einem heterosexuellen Mann, der auch in einer heterosexuellen Beziehung lebt, mich unterhalten. Und ich glaube, das war für ihn so ein deeper Moment, dass er mir so Sachen erzählt, über was er sich Gedanken macht. Und da fand ich das so mit sich selber auch. Und das fand ich so krass, weil das waren alles so Sachen, die habe ich mir mit 14 gestellt. Kurz vor meinem Coming Out, als ich so, weil ich glaube, ein Coming Out hält einen auch immer dazu an, dass man vorher erst mit sich selber Peace macht und dann kann man es zu anderen Leuten raustragen. Und dann habe ich so gemerkt, boah, der hat sich sein Leben lang über sowas nicht, der ist jetzt 30 und macht sich jetzt so Gedanken darüber. Das habe ich, da war ich noch ein Kind. So, das finde ich dann immer spannend so. Und ich glaube, dass da natürlich auch sehr viel mitspielt, dass sich viele Leute über sowas einfach keine Gedanken machen, wie es anderen Leuten in unserer Gesellschaft geht.
Ja, lass uns nochmal ganz kurz über Körperkult
gerne
in der Szene.
Schöne Körper.
Also, ich kann jetzt nur aus meiner Sicht
berichten. Aber das finde ich spannend. Das musst du mir sagen, du hast das am Anfang gesagt. Also, du hast gesagt, es bedroht dich auch irgendwie so ein bisschen. Aber wie stehst du zum Körperkult? Also, ist das für dich was Krasses oder war es immer so? Weil am Ende ist für dich doch eigentlich wichtig, dass die Frauen es geil finden. So. Oder?
Ja genau, aber vielleicht denke ich dann, ja, die Frauen finden mich halt nur geil, wenn ich auch so aussehe wie diese Männer.
Ist das so?
Ja, vielleicht ein bisschen.
Das glaube ich nicht.
Wieso nicht?
Weil ich immer das Gefühl habe, dass das so ein Trugschluss ist, dass Männer immer denken, dass Frauen so diesen krassen Körper so gut
finden. Aber du beschreibst es doch in der Community, ist es doch ähnlich, oder?
Ja, aber es sind ja auch wieder Männer.
Ja, stimmt.
Die ticken halt wieder anders. Nee, ich glaube.
Meinst du, Frauen sind so viel nachsichtiger, was das angeht?
Ja, ich glaube.
Ich glaube, das sind vor. Also meinst das, du? Das ist, also dieser Mann darf auch mal einen Bauch haben. Ich glaube, das ist alles Quatsch.
Echt, ja? Ja, ich glaube, du suchst dir halt auch, du suchst dir
nee,
dann
sorry, aber am Ende, alle Frauen, die ich kenne, am Ende würden die eher den Mann nehmen, der gut durchtrainiert ist.
Boah, never.
100%.
Also ich sage, weißt du, was ich wichtig finde? Schöne Schultern, schöne Brust und so, aber Sixpack finde ich total, also das ist jetzt auch wieder persönlich, aber total unattraktiv.
Das hat mir jetzt neulich auch eine Frau gesagt, dass, also wenn du groß bist einigermaßen, also wenn du nicht klein bist, dann ist ab hier egal, also ab der Schulterlinie ist
schöne,
egal.
Schöne Brust und so, das finde ich auch, ich weiß nicht, warum man da selber so einen Anspruch hat oder so, aber ich dachte immer, dass Frauen da vielleicht ein bisschen nachsichtiger sind. Ja, weiß ich nicht. Und hat jeder wahrscheinlich seine eigenen Experiences.
Ich denke auch. Also ich, das ist ja das Narrativ, dass Frauen dann so nachsichtig sind. Ich glaube denen das einfach nicht. Aber ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich selbst mit mir nicht so nachsichtig bin. Aber in der schwulen Community ist es schon so, ja, da also, musst du schon einem gewissen
was,
Ideal
was
entsprechen.
Heißt, was heißt, kommt? Also ich bin immer so der Herr des Jojo-Effekts. Ne? Also es war zum Beispiel, ich war nie wirklich dick oder so. Aber ich hatte immer mal so Phasen, ne, wo ich so ein bisschen mehr hatte. Und ich habe zum Beispiel eine Geschichte, die ich auch öfter erzähle, ist halt vor Prince Charming, vor dem Gay Bachelor. Mhm. Ich wusste sehr, sehr früh, dass ich dabei bin, weil die mich angefragt hatten. Und da hatte ich so ein halbes Jahr und da habe ich gesagt, weißt du was, jetzt bist du einmal im Fernsehen, wo die ganze Zeit nur in Badehose sind, du hungerst dich runter. Und habe ich auch. Ich habe 10 Kilo abgenommen und hatte wirklich...
Was für ein Zeitraum?
Wie bitte?
Was für ein Zeitraum?
4 Monate.
Wow.
War aber auch Corona, es war easy. Ich habe nur noch, das ist kein Vorbild, ne? Es war insofern nicht psychisch krank, weil sonst hätte ich da auch in was abrutschen können, dass ich ein Ziel hatte und wusste bis dahin, aber es war natürlich absolut ungesund und krank. Und habe das dann gemacht und sah auch toll aus, aber ich habe halt nicht mehr gegessen. Und ich habe aber mitbekommen, dass auf einmal die Reaktionen von mir ganz andere waren als vorher. Auf einmal so, wow, und so, es ist schon, ne, wie es dann halt ist. So, Körper ist schon ein großes Thema und gute Körper sind gern gesehen. So, das ist schon, wo man das herleiten kann, keine Ahnung. Ne? Wahrscheinlich wirklich dieses Überkompensation von anderen Sachen.
Aber empfindest du es als Druck?
Ja.
Ständig?
Ja, aber das kann auch wieder, das kann in der schwulen Community sein, das kann jetzt aber auch mein persönliches Beispiel sein, weil halt das bei uns in der Familie auch immer so ein Ding war. Weil ich war so ein Kind, ich habe ohne Zähne Schnitzel gegessen und ich habe kein Sättigungsgefühl. Und das war immer, weißt du, wo die Ärzte dann schon als Kind sagen, verdünnen sie den Saft. Zum Beispiel, ich trinke auch alles verdünnt, ich trinke selbst Cola Zero zu Hause verdünnt. Das ist so drin. Das ist so, oder mein Freund hat mich letztens auch darauf aufmerksam gemacht, dadurch, dass ich ja auch schon mal ein bisschen mehr hatte, wenn ich mich auf die Couch sitze, ich packe mir ein Kissen auf den Bauch, ganz unbewusst.
Echt?
Gar nicht, dass ich da jetzt so drin dann denke, nicht, dass man sieht, wenn man sich so einrollt, aber ich packe ein Kissen auf den Bauch, das kriegst du nicht mehr raus.
Woher kommt das, glaubst du?
Ich glaube, das erste war halt wirklich so Kindheit und immer so, ne, dünn sein, wenn die Ärzte, du kriegst das auch als Vierjähriger schon mit, wenn alle sagen, da müssen so ein bisschen drauf achten und so. Und nie, dass es jetzt mega problematisch war, aber ne, die sagen das schon ganz klar, die sind da nicht so und was Kinder teilweise dann so mitnimmt, und dann war es wirklich, als ich so das erste Mal in die Gay-Community oder in die schwule Welt so eingetaucht habe, habe ich so mitbekommen, oh, auf einer Party bist du nur so viel wert wie dein Aussehen. Ist den Leuten egal, ob du lustig bist oder cool bist. So war mein erster Eindruck. Mhm. Und dann dachte ich halt, nimm dein Aussehen, nutze das. So, und dann habe ich das immer wie so ein Tool, glaube ich, gesehen. Deswegen war es, oder ist es mir auch immer noch. Man kommt daher, selbst wenn ich es jetzt heute kritisch hinterfragen kann, heißt es ja nicht, dass es mir unwichtig ist. Mhm. Ich glaube, es gibt auch sehr viele Models auf der Welt, die ganz genau wissen, okay, das ist alles nicht so ganz gesund und ich werde nur dafür gesehen. Das heißt aber trotzdem nicht, dass sie ab heute sagen, ist mir jetzt alles egal. So, ist halt so, ne? Deswegen ist mir das schon sehr, sehr wichtig, aber ich glaube, ich habe gelernt, dass ich auch andere Sachen anzubieten habe, als nur meine Aussehen.
Ich finde es spannend, dass deine Wahrnehmung ist, dass in der Hetero-Welt, dass Hetero-Männer diesen Druck nicht empfinden.
Ja, das würde ich gerne wissen, das musst du mir sagen. Wie ist dein, also hast
Nein,
du...
Ich kann ja nur von mir reden.
Ja.
Also ich kenne auch Leute, die sagen, die haben halt einen Bauch und dann sagen die, nö, wieso, ist mir egal. Und ich habe das ja auch lange Zeit behauptet. Das ist ja nicht so wichtig. Ich habe Humor, Intellekt, bla bla, ich bin gebildet, ich bin lustig. Ich muss mich jetzt nicht aufpumpen wie diese Männer. Ich habe mich ja dann von denen abgegrenzt.
Muss gesagt, ja auch nicht jeder, also das muss ich mir auch nochmal sagen, es muss ja nicht jeder aufgepumpt sein, aber einfach sich um sich kümmern, so gestriegelt.
Ja, genau. Und jetzt mache ich das aber und ich merke, das ist ja eigentlich ganz geil.
Ja, na klar. Also
fühle ich mich auf einmal wohler.
Ich glaube, psychisch ist sowieso so Sport und so.
Ja,
ne?
Ja,
und
von der mentalen Komponente mal abgesehen, aber trotzdem gehe ich jetzt im T-Shirt selbstbewusster raus als vorher.
Aber trotzdem, wenn wir jetzt ganz Klischee sprechen, ne? Ja. Jetzt so richtig dolle Klischee, ja? So für alle Leute draußen nagelt mich nicht drauf fest, aber ist so.
Auf geht's.
Schwule Beziehungen zum Beispiel,
ja.
Dann sind die beide so, pushen sich noch gegenseitig hoch und sehen dann alle so aus. Und dann manchmal so Hetero-Beziehungen dagegen. Die Frau bleibt so, wie sie ist. Und manche Männer dann über die Jahre, wo du denkst so, das ist, also bei meinen Eltern auch, das ist nicht mehr der Mann, den sie kennengelernt hat.
In
so.
Welche Richtung?
Ja, in eine schlechte Richtung. So. So, also das ist jetzt ganz Klischee gesprochen. Natürlich gibt's, also das sind wahrscheinlich auch nur wenige, aber das habe ich schon oft erlebt. Und wo ich dann immer denke, krass. So, ja, jetzt habe ich ja alles, jetzt habe ich die Frau und jetzt ist vorbei. So, das finde ich sehr. Deswegen hätte ich vermeintlich gedacht, dass das vielleicht weniger ist.
Ja, das passiert in Beziehungen. Ist mir vielleicht auch passiert, ich war in einer langjährigen Beziehung und ich habe mich jetzt nicht so mega krass um meinen Körper gekümmert. Und jetzt, wo ich getrennt bin, kümmere ich mich um meinen Körper erstmalig.
Aber als
auch in der
Tool
Form.
Dann wieder, oder
als
was?
Tool.
Als Tool.
Und dann aber wird dieses Tool auch quasi appreciated. Mhm. Also jetzt, wenn ich mit Frauen unterwegs bin, die dann sagen, ach, das sieht aber gut aus. Und dann merke ich aber so eine innere Scham, dass ich so denke, ja, warte mal, aber ich will jetzt auch nicht nur für meinen Körper gesehen werden.
Ah.
Obwohl das gar nicht der Fall ist, aber ich projiziere dann sofort so eine, ja, ich kann es nicht so gut beschreiben, aber wenn dann eine Frau konkret sagt, oh, das sieht schon gut aus, denke ich so, ja, warte mal, das ist ja total lieb und ich freue mich dann darüber, aber auf der anderen Seite denke ich so, ja, aber...
Aber ich glaube, das könnte was Persönliches für dich sein. Also weil nicht, dass ich dich jetzt gut kenne, aber wie ich dich einschätzen würde, bis jeder hat ja was, wodurch er sich definiert. Ne? Ja. Bei mir war es immer so, Aussehen, gar nicht so doof, lustig. Vor allem lustig war mir immer extrem wichtig. Und ich hätte gesagt, du bist so einer, der sich schon so auf die Fahne schreibt, naja, ich bin zwar ein Heteromann in unserer Gesellschaft, aber ich habe was im Köpfchen. Mhm. Ich weiß, wo ich stehe. Ich muss mich nicht mit so plakativen Sachen, ich muss jetzt hier nicht im Tanktop und meine Arme raushängen lassen. So. Und ich glaube, wenn das dann kommt, ist das für dich, weil du dich eigentlich durch andere Sachen definierst.
Exakt.
Ja. Das ist wahrscheinlich dann was Persönliches. So.
Ja, muss also, ich einfach überkommen.
Ja, nimm's mit. So schlimm ist.
Bin jetzt einfach beides.
Ja, du musst die Balance halten, ja. Sozusagen.
Ich darf nicht zu viel über das Training sprechen, das wurde mir auch schon gespielt.
Wirklich? Ja. Na, demnächst sehe ich schon, in der nächsten Staffel hast du dann zwar immer Anzüge, aber ohne Arme. Da sind die Arme
ohne Scheiß, ich habe jetzt auch schon überlegt, wenn ich in den Club gehe, würde ich eigentlich auch mal gerne irgendwie so einen Tanktop anziehen. Ja. Aber dann denke ich, das ist vielleicht auch ein bisschen unangenehm.
Ist es so? Vor allem, ich bin ja wirklich, was das angeht, ganz schlimm. Man muss ja immer alles hauteng sein, damit man alles sieht. Ich gebe mir so viel Mühe. Ja, also es wird auch nicht ewig so sein. Ich sehe meine Familie väterlicherseits, nach der ich komme. Das wird nicht
doch,
lange so bleiben.
Schon.
Ja, aber ich muss schon sehr hart dranbleiben, damit das wirkt. Und dann denke ich so, wenn man so viel Arbeit da reinsteckt, dann soll.
Wie viel Arbeit steckst du rein?
Boah, also richtig schlimm. Also ich achte schon sehr auf meine Ernährung und ich gehe schon so sechsmal die Woche zum Sport. Doch schon. Also ich mache schon fast täglich. Aber ich habe mein Leben lang Sport gemacht, deswegen
so
ist das.
Gym?
Also ich gehe in so Personal Training und Joggen und alles Mögliche, schon so alles. Phasenweise mal auch wieder mehr. Zum Beispiel jetzt im Sommer habe ich sehr, sehr viele so Shows auf Bühnen. Und da war ich jetzt nochmal, komm, jetzt musst du nochmal. Ich habe gesagt, das erzähle ich jetzt hier zum ersten Mal. Ich spiele dieses Jahr zum Berliner CSD Brandenburger Tor. Und da habe ich gesagt, bauchfrei.
Wow.
Und da muss der Bauch bis dahin noch sitzen.
Wie, das heißt, du stehst da vorne und legst da auf?
Nee, wir machen richtig Musik. Mit einer Freundin von mir zusammen machen wir so ein richtiges Set und so mit so Tänzern und alles
wow,
mögliche.
Wie viele Leute sind denn da?
Also an sich, ich glaube, die das aktiv wahrnehmen, sind so ein paar tausend. Aber du siehst ja, bis hinten zur Siegessäule sind ja die Leute, also sieht auf alle Fälle toll aus. Wann ist denn das? Ende Juli.
Bist du aufgeregt?
Jetzt noch nicht. Nee, ich habe noch andere Sachen, die ich da vorher habe, die anstrengend sind, aber der Bauch muss sitzen bis dahin. Aber das ist wenigstens ein gesunder Ansporn, dass du dann sagen kannst, bis dahin.
Aber du weißt, mein Trainer hat mir gesagt, man kann den Bauch nicht gezielt trainieren. Man muss Ganzkörper-Core-Training.
Das mache ich sowieso, aber ich meine halt so, wie wird der Bauch halt abnehmen? Also Kaloriendefizit. Ah, ja. Ja, jetzt sind wir wieder an so einem toxischen. Jetzt sind wir hier bei toxischer Männlichkeit.
Bevor wir das wieder durchexistieren, müssen wir langsam zum Schluss kommen. Über Training reden wir gleich im Anschluss noch. Bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich noch mit dir mein kleines Spiel spielen.
Na gerne.
Ich lese dir jetzt ein paar Sätze vor. Die sind unvollständig und du vervollständigst sie. Ich fange an, ja? Bist du bereit?
Ich hoffe.
Ein echter Mann.
Kann mich mal.
Die wichtigsten Männerfiguren meiner Jugend.
George Michael. Weiß nicht, kannte nicht so viele. Boy George, Chameleon, keine Ahnung.
Wann ist die Männerfiguren, die quasi in Abwesenheit deines Vaters dieses Loch gestopft haben?
Ja, ich glaube, da gab es eigentlich keine. Wenn dann aber nur popkulturell. Aber jetzt nicht so, ich habe auch bis heute keine männlichen Vorbilder. Nur weibliche.
Ich auch nicht, glaube ich.
Spannend. Also auch wenn ich so denke, ich vergleiche mich mit, jetzt momentan würde ich sagen, Charlie XCX. Weiß gar nicht, ob der, aber so aber ich habe noch nie jetzt jemanden, das gesagt hat. Nicht mal schwule Männer.
Harry Styles?
Null.
Null?
Null.
Aber so vom Stil her?
Ich finde den ganz cute, ist ja jetzt auch viel. Vielleicht holst du den demnächst mal her, dann kann er auch mal sagen, der ist jetzt viel in Berlin.
Nee. Harry Styles, nee. Zitat. Okay, dann erledigt sich auch die nächste Frage, die wäre nämlich gewesen, männliche Vorbilder sind für mich heute.
Ja, obwohl ich kann überlegen, ob ich was, also ich glaube allgemein würde ich sagen, einfach Männer, die sehr unapologetically ihr wahres Selbst ausleben. Und das kann in jeder Richtung sein. Einfach nur, wenn es genuinely ist und nicht so, was wir jetzt heute viel besprochen haben, society-driven. Also zum Beispiel Harry Styles finde ich insofern, dass er das sehr und bestimmt auch darf, obwohl er wird auch sehr gefeiert dafür, aber sowas bekommt. Sonst hätte ich vielleicht gesagt, wenn ich cool finde, Troye Sivan, so auch ein schwuler Mann, der Popmusik macht, so.
Kenn ich. Okay. Von meinem Vater hätte ich gerne gelernt.
Gute Frage. Wie man Steuern macht. Aber das weiß er selber nicht. Nee, was hätte ich gerne gelernt?
Das hätte ich auch gerne gelernt.
Nee, eigentlich nichts. Das hat mir meine Mutter schon gut beigebracht. Dass ich habe nichts vermisst, um ehrlich zu sein.
Beantwortet. Etwas, was mir schwer über die Lippen kommt, ist...
Oh, du hast aber rein mit den Fragen. Let me think.
Kannst du dir auch Zeit lassen.
Also das kommt oft leicht über die Lippen, aber wenn man es ehrlich meinen soll, dass die Meinung anderer Leute komplett egal ist. Selbst wenn man so unterwegs ist wie ich. You do care. Es ja. ist schon, es ist, glaube ich, Leute, die sagen, ist mir alles total egal. Die stehen auf alle, dann geht nicht in die Öffentlichkeit. Ich glaube, niemand, der in der Öffentlichkeit steht, dem ist egal, was Leute sagen, weil dann musst du das nicht machen.
Wenn ich meinem 18-jährigen Ich begegnen würde?
Würde ich sagen, mach genau das, was du denkst. Keine Kompromisse. So, ich wollte Musical spielen, habe mich dann für ein klassisches Studium entschieden und war Zeitverschwendung, sage ich dir. Ich bin froh, dass ich jetzt so durch alles hierher gekommen bin, aber wirklich keine Kompromisse.
Würdest du sagen, es ist wirklich Zeitverschwendung oder glaubst du so, das hat dich denn eh dahin geführt, wo du jetzt bist?
Ich musste, die letzten Jahre war mein Job sehr frustrierend, weil ich mir alles neu beibringen musste. Ich habe sehr, sehr viele Freundinnen, die waren zum Beispiel, wenn sie Influencer sind, waren die vorher mal Fotograf oder so oder hatten eine Musical-Ausbildung. Ich finde vor allem so eine Musical-Ausbildung. Ich habe Musical gespielt mit so 17, habe das dann nicht durchgezogen, weil ich dachte, da verdient man ja nichts. Aber die Ausbildung hätte ich gern mitgenommen, weil jetzt stehe ich auf Bühnen. Man muss mir so viel neu beibringen. Ich hätte gern irgendwas dann. Und ich wollte das alles machen. Und ich habe es nicht gemacht und habe so 5, 6 Jahre meines Lebens, in denen ich hätte aktiv üben können, verschwendet. Nur, dass ich jetzt vor einer Performance stehe und drüber nachdenke.
Ich wünschte, mehr Männer würden darüber sprechen.
Wie hart es ist, als Mann verletzlich in unserer Gesellschaft zu sein. Nach wie vor. Vor allem Heteromänner. Finde es schön. Also deswegen auch schön, dass du dieses Projekt hast. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Finde ich sehr gut. Sollte es mehr geben. Finde ich gut.
Ich hätte gern schon früher verstanden,
dass sich meine Männlichkeit nicht über klassische Männlichkeit definiert und das auch völlig okay so ist und ich dadurch auch keine Nachteile habe.
Letzte Frage. Die schönsten Tränen
sind Tränen bei einem richtig schlimmen Film. Die sind richtig erleichternd. Ich kann ganz schlecht weinen. Ich habe gehört, dass du das oft fragst, für mich selber. Ich bin auch so jemand, wahrscheinlich Leistung erbringe. Ich weine für mich selber.
Ja.
Es ist dafür auch selbst mein Freund oder so nicht mitbekommen. Und voll oft mache ich dann so Stellvertreter weinen. Ich gucke einen richtig schlimmen Film, wo Leuten was richtig Schlimmes passiert. Und dann weine ich, aber bin total die egoistische Kuh, die das voll auf sich bezieht. Ich sage dann so, oh mein Gott, das Leben ist so krass. Und dann weine ich total, aber das tut mir so gut.
Das ist ein Stellvertreterwein. Das heißt, dann weinst du auch neben deinem Freund, wenn du im Film weinst.
Ja, also schon so ein bisschen, ich versuch's dann alle, aber wenn es dann sein muss, dann passiert's. So manchmal überkommt's mich dann. So Beispiel jetzt, man guckt Titanic und dann denkt man so, oh mein Gott, der stirbt und sie ist dann allein und das ist jetzt ein schlechter Film, ne? Da würde ich jetzt nicht weinen, aber aber halt so, ne, das ist, passiert Leuten was wirklich bescheuert ist oder du guckst eine Doku, wo Leute wirklich so, denen es viel schlechter geht als du und dann denkst du erst so, boah, wie scheiße das Leben manchmal ist und dann fängst du an über deine Sachen nachzudenken, die dich gerade lassen, dann weinst du und sagst dann so, ja, mein Leben ist so scheiße und dann weißt du, am nächsten Morgen geht's dir super.
Was meinst du, woran liegt das, dass du nicht weinen kannst vor anderen Leuten?
Vielleicht ist es auch sowas, was, worüber du auch sprichst. Vielleicht ist es auch so eine Art von Verletzlichkeit. Vielleicht sowas nicht zu. Aber vielleicht ist es bei mir so, boah, ich mache mich schon so frei. So, bin so radikal in dem, dass ich so, aber ich möchte, das ist dann vielleicht so das letzte Quintchen, wenn die mich jetzt auch noch weinen sehen würden, das hat mich zum Beispiel total geärgert. Ich habe, als ich bei Prince Charming war, war ich dann im Finale und dann rufen die so die, also wusste ich nicht, weil ich habe eigentlich meine Mutter nur als Notfallkontakt angegeben. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn du in der Öffentlichkeit gehst, mach das, aber ich möchte nicht gezeigt werden. So, aber nicht, weil sie mich nicht unterstützt. Und dann hat die Produktion bei ihr wohl angerufen, weil sie einen Notfallkontakt hatten und haben gesagt, kannst du mit deinem Sohn so einen Zoom-Call machen? Und meine Mutter ging's da auch, die hatte gerade, war krank und so und sie wollte es nicht. Aber sie hat gedacht, wenn sie Nein sagt, dann schneiden die das so, als ob sie ihren schwulen Sohn nicht supportet und das wollte sie nicht. Und dann komme ich da hin, auf einmal steht da ein Laptop und ich sehe schon ihr Gesicht und ich wusste ja, was wir vorher besprochen haben und habe halt so angefangen vor so Wut zu heulen, aber sie schneiden es natürlich so, als ob ich mich so gefreut hätte, meine Mutter, ich war so sauer und das habe ich gehasst, das war der einzige Moment, wo ich geweint habe in dieser Show und das fand ich ganz schlimm, dass das ausgestrahlt wurde. Also das war so, wo ich dachte, boah, nee, das muss nicht sein. Und das ist, glaube ich, so ich bin Lust, ich bin gerne, ist da, ne, ich stelle mich, die können sagen, Schwuchtel, was weiß ich, das ist mir alles egal. Aber das ist so, wenn ich wirklich eine echte Emotion zeige, da muss ich so ein bisschen.
Aber hast du dafür Feedback bekommen? Für diese Szene?
Bestimmt, ja.
Ich hätte ja wahnsinnige Angst.
Ach, war auch, aber ich war so jung, weißt du, also es war halt auch so ein bisschen.
Wie alt warst du?
Ich glaube, als ich gedreht habe, 22, 23. Ah. Und dann ist es halt so, ich habe halt vorher schon Podcasts gemacht und so. Und dann hatte ich halt diese Möglichkeiten, habe halt gedacht. Und es ist am Ende, es ist viel besser gelaufen, als ich gedacht hätte. Also es hat mir wirklich was gebracht, eine Plattform gegeben, so. Natürlich muss man danach vor allem dranbleiben, aber es war das Sprungbrett, was ich gebraucht habe. Deswegen, es war all gut. Aber müsste ich jetzt nicht, ich muss nicht nochmal im Fernsehen weinen. Sowas dann. Außer vor Freude. Das wäre okay. Ja, vor Freude wäre was anderes. Das finde ich, das ist was Schönes, wenn da mal so eine
Rührung.
Ja, aber so, nee, wirklich, wenn dich was richtig negativ mitnimmt. Ja, wahrscheinlich. Wie geht dir das? Hast du das auch manchmal, dass du da so?
Ich würde behaupten.
Wie ist das mit Weinen vor Kindern vor allem? Du hast ja Kinder. Hast du das? Ist das
ja,
sowas?
Ja, ich weine vor Kindern. Aber ich habe immer noch den inneren Impuls, das so vor denen zu verstecken, weil ich nicht will, dass die denken, ich bin traurig. Weil ich denke oder denen unterstelle, dass die nicht checken. Also ich weine vor meinen Kindern meistens aus Rührung. Keine Ahnung, das sind so banale Momente. Irgendwie gestern Abend habe ich sie ins Bett gebracht und heute habe ich sie halt an Marie, meine Frau, übergeben. Und jetzt sehen wir uns 2 Tage nicht. Und dann habe ich gestern geweint, dass ich jetzt 2 Tage nicht sehe. Also so ganz banal. Und dann habe ich schon ein bisschen so den Kopf weggedreht, ehrlicherweise, weil ich dachte, wenn die jetzt sehen, dass ich weine, denken
die. Die verstehen das nicht, ne?
Ja, aber eigentlich, die müssen es ja auch nicht verstehen. Die müssen ja einfach nur sehen, dass man weinen kann. Und man kann es ja auch erklären, dass man aus unterschiedlichen Motiven weinen kann.
Das ja, aber das finde ich total spannend, weil man ja, nochmal, wenn man Kinder hat, also du weißt es ja, aber dann, dass man ja auch manchmal noch anders, also zum Beispiel das Kind macht irgendwas falsch. Und du bist eigentlich so, ja, scheiß drauf, aber du musst dann streng sein, weil du ja noch was lernen musst. Und deswegen ist alles ja mit so einer Bedachtheit, das finde ich spannend mit dem so.
Ja.
Ja.
Danke, Robin. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Wir sind jetzt durch mit dem Hauptteil der Folge. Wir haben gesprochen über den Druck, den Hypermaskulinität ausübt, in der schwulen Szene, aber auch überall anders. Aber dieser Druck, der hört ja nicht auf, sagen wir mal, vor der Schlafzimmertür. Da schleicht sich ja häufig das Gefühl des Nichtgenügens vielleicht auch mal ein. Bei manchen Leuten, wie bei mir zum Beispiel. Und es hat vielleicht auch ein bisschen was zu tun mit unrealistischen sexuellen Erwartungen, die wir vielleicht gelernt haben durch vielleicht Konsum von Pornos und so weiter und so fort. Und darüber möchte ich mit dir im Bonusteil sprechen.
Das hast du gut gemacht, finde ich. Also für alle Leute sollte da definitiv
wenn das keine Hook ist.
Das ist wirklich Hammer. Da kriegst du die Leute.
Und den Bonusteil findet ihr in der App unter dieser Folge direkt. Und wenn ihr den Podcast irgendwem weiterempfehlen wollt, freue ich mich sehr darüber. Ihr könnt dem Podcast auch weiterhin bei Instagram folgen unter Männerweinheimlich_Podcast. Den Link und alle anderen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes und wir hören uns nächste Woche oder gleich im Bonusteil. Ciao, ciao. Das war Männerwein heimlich für diese Woche. Wenn du die neueste Folge immer sofort hören möchtest, lad dir die Podimo-App kostenfrei runter. Es ist keine Registrierung oder Bezahlung notwendig. Die neuen Folgen erscheinen dort im kostenlosen Bereich der App. Diese Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.